Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Blätter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und moderiere diesen Podcast. Er präsentiert Veranstaltungen, bei denen die Zeit Journalismus auf die Bühne bringt. Neben unserer Zeitung machen wir nämlich auch eine Menge Veranstaltungen, in denen wir uns mit Gesprächspartnern aus Politik, Wirtschaft und Kultur unterhalten. Es gibt zum Beispiel die Matineen in Hamburg, in denen unser Herausgeber Josef Joffe und ich vor allem Politiker befragen. Vor wenigen Wochen etwa die Bundesverteidigungsministerin und Bundesvorsitzende der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer. Dazu kommen viele andere Veranstaltungen, in denen meine Kollegen aus der Zeitredaktion Prominente aus Politik, Wirtschaft und Kultur auf Bühnen, in Theatern und an anderen Orten interviewen. Für all jene Leser, die zu diesen Veranstaltungen nicht kommen können, machen wir diesen Podcast. Heute gibt es ein Gespräch mit dem Arzt und Entwicklungsforscher Remo Largo. Geführt haben es meine Kolleginnen Katrin Hörnlein, die die Kinderseiten der Zeit leitet, und die Wissenschaftsredakteurin Jeanette Otto am 18. September beim Zeit-Ideengipfel in Berlin im Futurium. Der Schweizer Remo Largo ist als Forscher berühmt geworden, weil er mehrere Jahrzehnte lang die Züricher Longitudinalstudien leitete, die Kinder und deren Entwicklung seit den 50er Jahren in Langzeitbeobachtungen untersuchen. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde er durch seine populären Sachbücher bekannt, unter anderem durch Babyjahre und Kinderjahre, in denen er versucht, Eltern ein besseres Verständnis für die Entwicklung ihrer Kinder zu vermitteln und in denen er sich gegen den Förderwahn wehrt. Im Gespräch mit meinen Kolleginnen und anschließend mit dem Publikum in Berlin spricht Largo über die 6 Grundbedürfnisse von Kindern, darüber, warum er die Kleinfamilie für eine Fehlkonstruktion hält und darüber, warum Menschen, die wenig schlafen, oftmals einen höheren IQ haben als Langschläfer. Aber hören Sie selbst.
Herzlich willkommen zu einem besonderen Abend mit der Zeit, bei der Zeit. Mein Name ist Katrin Hörnlein, ich verantworte bei der Wochenzeitung das Ressort Junge Leser.
Ja, und mein Name ist Jeanette Otto, ich bin Redakteurin im neuen Ressort Wissen der Zeit und beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit Schulthemen, Erziehungs- und Familienfragen. Viele von Ihnen werden vielleicht heute schon länger hier im Hause sein beim Zeit-Ideen-Gipfel, der mit Sicherheit eine inspirierende Konferenz war.
Und andere von Ihnen sind vielleicht jetzt erst gekommen zu unserer Abendveranstaltung. Und ganz zu Recht haben Sie sich auch extra nur für diesen Abend auf den Weg gemacht, denn wir haben einen ganz besonderen Gast hergeholt aus Zürich in der Schweiz. Und wir freuen uns sehr darüber, dass wir heute einen gemeinsamen Abend mit Ihnen und mit Remo Largo verbringen dürfen. Ein ganz großes herzlich willkommen. Kommen Sie zu uns auf die Bühne. Und Ihr Plago.
Bitte. Also, ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung. Also, als guter Schweizer sagt man ja Grüezi miteinander. Und ich bin sehr gespannt, was wir miteinander diskutieren werden.
Wir haben auf jeden Fall eine Menge vor und einiges zu diskutieren.
Ja. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie hier sind, denn die Idee für unseren Abend hier mit Remo Largo, die entstand eigentlich vor gut anderthalb Jahren in der Schweiz bei Herrn Largo zu Hause, hoch über dem Züricher See, saßen wir auf der Terrasse für ein Interview und haben im Prinzip schon ganz viele Fragen damals gestellt, die uns auch für heute nochmal interessieren, die wir einfach nochmal mit einem breiteren Publikum diskutieren wollten. Deswegen ist es umso schöner, dass diese Idee tatsächlich wahr geworden ist.
Genau. Und das hat nur knapp anderthalb Jahre gedauert, Sie vom Berg hier runterzuholen. Das finden wir ziemlich super. Ich komme später zu Ihnen in den Saal und werde mit einem Mikro unterwegs sein und freue mich sehr über viele Handzeichen, Signale, wer mitreden, wer Fragen stellen möchte. Wir würden es gerne öffnen und wirklich zu einem gemeinsamen Abend von Ihnen allen und uns mit Remo Largo machen.
Genau, und nur noch eine Frage und dann dürfen Sie loslegen. Also, wir glauben ja, oder wir wissen es, dass Sie wirklich in vielen Familien längst so eine Art stiller Begleiter und Ratgeber geworden sind, von der Geburt bis zum Auszug des erwachsenen Kindes. Man schlägt Ihre Bücher auf, wenn die Babys nicht durchschlafen nachts. Man fragt sich, was man tun soll, wenn der Teenager nicht nach Hause kommt. All das, Sie versuchen auf jeden Fall sehr tapfer auf all das eine Antwort zu geben. Gleichzeitig haben Sie all die Jahre nicht aufgehört, Familien zu beobachten und sehr genau hingesehen. Und deshalb würden wir ganz gerne wissen, wie geht's Vater, Mutter, Kind heute im Jahr 2019?
Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also, aber ich denke, es geht allzu vielen Familien geht's nicht gut. Und wenn man sich dann fragt, warum, dann gibt es natürlich zahlreiche Gründe, also unter anderem die Belastung, die vor allem auch der Mutter durch den Beruf und die Familie. Zunehmend kommt da aber auch der Vater unter Druck. Also da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, aber über die man ständig diskutiert, und das möchte ich eigentlich nicht einmal mehr tun, sondern ich möchte eigentlich mal den Gedanken in den Raum stellen, ob die Kleinfamilie nicht eine Fehlkonstruktion ist.
Also Vater, Mutter, Kind ist eigentlich die falsche Lebensform für uns, die falsche Gemeinschaftsform?
Ja, und umso mehr, wenn es, und das ist ja auch häufig geworden, wenn es dann noch nur ein Elternteil ist und das Kind oder die Kinder. Nun, ich muss das begründen. Und die Begründung geht so. Wenn man zurückschaut, dann kann man annehmen, dass es uns, also den modernen Menschen, 200.000, vielleicht 300.000 Jahre gibt. Und es war ausnahmslos immer so, dass man in Lebensgemeinschaften gelebt hat. Also eine Lebensgemeinschaft ist so definiert, das sind irgendwie zwischen 50 und vielleicht 300 Menschen. Und der kritische Punkt ist, die sind alle miteinander vertraut. Und in die Lebensgemeinschaft eingebettet ist die Familie. So ging das. Nun, 200.000 Jahre, das hat Folgen. Das hat uns geprägt in unserem Verhalten. Wir gehen eigentlich immer noch davon aus, dass wir in Lebensgemeinschaften leben. Und jetzt, und das ist ja nicht lange her, das ist eigentlich mit der industriellen Revolution hat das angefangen, sind die Lebensgemeinschaften immer mehr zerfallen. Gibt es heute kaum mehr, außer auf dem Land. Und die Großfamilie ist immer kleiner geworden und jetzt haben wir die Kleinfamilie mit 1 bis 2 Kindern. Und darum herum eine anonyme Massengesellschaft. Und wir sind eigentlich nicht gemacht, wir sind als Menschen wirklich nicht gemacht, um in einer anonymen Gesellschaft zu leben. Und ich denke, das ist ein Grund, weshalb die Kleinfamilie und nicht nur die, ich denke auch viele Erwachsene und insbesondere ältere Menschen, geht es deshalb nicht gut, weil in der Massengesellschaft vereinsamt man.
Das heißt, die Kleinfamilie kann gar nicht zur Gemeinschaft werden, weil sie sozusagen isoliert lebt, zu vereinzelt?
Ja, und wenn man's aus der Sicht des Kindes anschaut, also wir haben zu hohe Erwartungen an die Familie. Wenn man es aus der Sicht des Kindes anschaut, dann will sie sich ja entwickeln, und das setzt voraus, dass es nicht nur 1, 2 Bezugspersonen, also die Eltern, gibt, sondern mehrere. Die brauchen mehrere Bezugspersonen. Weil die Eltern gar nicht alles abdecken können. Und was ebenso bedeutsamer oder noch wichtiger ist, sie wachsen vor allem an anderen Kindern. Sie entwickeln sich an anderen Kindern. Und das ist heute ein ganz großes Problem. Und die Kitas, das ist nicht nur ein Aufbewahrungsort für Kinder, deren Eltern arbeiten, sondern das ist ein Teil des Bildungswesens. Also an die Kitas sind eigentlich hohe Anforderungen gestellt, die Kinder so zu fördern, wie das eben in der Kleinfamilie leider nicht mehr der Fall ist.
Da würde ich gerne einmal einhaken, weil wir ja dann aus Deutschland zumindest durchaus positiven Trend vermelden können. Jedenfalls wächst die Zahl der Kinder, die auch schon in der unter 3-jährigen Betreuung sind. der klassische Kindergarten wird ohnehin gut besucht. Ist das dann nicht, können wir uns da nicht eigentlich an der Stelle zumindest ein bisschen aufatmen, weil wir sagen, da wird jetzt gegengesteuert und es ist gut für die Kinder, was da geschieht?
In einem gewissen Sinne schon. Ich denke, da hat sich die Situation schon verbessert. Aber, und jetzt kommt das dicke Aber, wir haben noch nicht begriffen, wie wichtig diese Zeit, wenn wir jetzt mal absehen vom ersten Lebensjahr, aber sagen wir vom zweiten bis zum fünften Lebensjahr, wie enorm wichtig und prägend diese Zeit ist für die gesamte Entwicklung des Kindes. Wenn man das mal sich bewusst gemacht hat, dann stellt man fest, dass natürlich da hohe qualitative Anforderungen an die Kitas gestellt werden müssen. Und die sind, und das ist der Problempunkt heute, teuer. Also wenn man die Erzieherinnen gut ausbilden will, wenn man einen vernünftigen Schlüssel haben will, wie viele Kinder pro Erzieherin und auch unter den Kindern eine Stabilität und Kontinuität haben will, dann kostet das.
Und das ist wichtig, das ist der entscheidende Moment, weil der vergleichbar ist mit der früheren Gemeinschaft, dass man Kontinuität hat in den Beziehungen, sowohl unter den Kindern als auch unter den Betreuern, die da sind. Also es ist egal, ob da jetzt noch Chinesisch angeboten wird, es wäre besser, wenn Beständigkeit.
Das ist dann wieder ein anderes Missverständnis, das Chinesisch. Aber ja, Rudolf Steiner ist ja in seiner Pädagogik so weit gegangen, dass er gesagt hat, das Kind braucht über 10 Schuljahre die gleiche Bezugsperson. Das ist sicher weit übertrieben. Aber das, was wir heute haben, diese Instabilität in den Kitas, aber auch in den Schulen leider, mindestens in der Schweiz, ich möchte euch nicht allzu nahe treten, die ist nicht gut. Und wenn ich das vielleicht noch anfügen darf, oder es gibt ja eine absolut monströse Studie von John Hattie, das ist ein Neuseeländer und seinen Mitarbeitern in den letzten 20 Jahren betrieben, das ist eine sogenannte Meta-Meta-Analyse von 250 Millionen Kindern. Und die haben über 200 Faktoren untersucht, was spielt jetzt eigentlich eine Rolle für die Entwicklung und den Lernerfolg. Und oh Wunder, das Wichtigste ist die Beziehung. Also die Beziehung zwischen dem Kind und dem Lehrer, aber auch zwischen dem Lehrer und den Eltern und natürlich dann auch noch, was für pädagogische Fähigkeiten der Lehrer hat. Aber wenn da nicht eine gute Beziehung besteht, dann kann man sich noch so abmühen. Die Kinder können einfach nicht so gut lernen.
Können wir trotzdem noch einmal kurz auf die Kleinfamilie zu sprechen kommen? Denn in dieser Struktur leben ja die meisten Eltern heute mit ihren Kindern, gerade in den Großstädten. Nun ist es ja so, dass sich alle sehr bemühen und auch sozusagen die richtigen Strukturen für eine Familie zu schaffen. Und gleichzeitig wird ganz viel ausgehandelt zwischen den Geschlechtern. Eine neue Gerechtigkeitsdebatte führen wir seit vielen Jahren. Wer übernimmt welche Aufgaben? Trotzdem hat man das Gefühl, Eltern, und das ist wahrscheinlich auch sozusagen Teil ihres Befunds, stresst das natürlich alles noch viel mehr. Also diese neuen Rollenverständnisse, diese gleichen Ansprüche an das zur Verfügung stehen in Beruf und Familie. Warum fällt es uns so schwer, da vernünftige Lösungen zu finden, die uns nicht noch zusätzlich belasten?
Also, wie gesagt, ich meine, man kann das nicht auf nicht einmal auf wenige Faktoren irgendwie zurückführen. Es sind viele Faktoren. Also einer, der ja eine ganz enorme Rolle spielt, ist die Leistungsgesellschaft und den Druck, den wir auf die Kinder ausüben, oder? Und wenn man ja da dahinter schaut, dann stellt man fest, dass natürlich viele Eltern existenzielle Ängste haben für sich. Also sie fragen sich, habe ich noch Arbeit, verdiene ich noch genügend und vor allem, wie steht das, wenn ich mal im Ruhestand bin mit der Rente? Und diese Ängste übertragen sich dann auf die Kinder. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich glaube, wir müssen, und das ist auch eine Entlastung, akzeptieren, dass wir es als zu zweit nicht schaffen. Oder? Wenn man das mal einsieht, dann ist schon viel geholfen und dann kann man sich fragen, mit wem kann ich mich zusammentun? Und das fällt mir auf, ich weiß es zu wenig, wie das in Deutschland ist, aber in der Schweiz, mir fällt auf, dass sich immer mehr junge Eltern zusammentun. Und dann entspannt sich die ganze Situation, weil dann kann man die Aufgaben mehr verteilen. Und ich glaube, in diese Richtung sollte man gehen. Oder also nicht verzweifelt bemühen, irgendwie eine Aufgabe gut zu bewältigen, die alleine eigentlich kaum zu bewältigen ist. Ja.
Sie haben ja in Ihrem Buch Das passende Leben, kommen Sie am Ende auch zu den zum gemeinsamen Unterstützen und zu der Gemeinschaft, die man leben kann. Sie gehen aber am Anfang erstmal vom Individuum aus und schauen sich an, was braucht der Mensch, damit er sich körperlich und physisch wohlfühlt? Was brauchen wir, damit man sich wertgeschätzt wird, damit man das Gefühl hat, selbstwirksam zu sein? Also Sie sprechen meistens als Anwalt der Kinder in der Rolle der Schwachen, aber Sie gucken natürlich genauso die Erwachsenen an. Und Sie haben dafür ein Prinzip entwickelt, das Sie das Fit-Prinzip nennen. Würden Sie uns das einmal erläutern, was sich hinter diesem Begriff versteckt und warum das für Sie so ein Schlüsselkonstrukt geworden ist?
Also das Fit-Prinzip ist überhaupt nicht meine Erfindung, sondern das hat eigentlich angefangen mit Alexander von Humboldt, weil er hat da auf seiner Reise in Südamerika, war eigentlich sein Hauptinteresse die Pflanzen. Und er hat sich gefragt, weshalb gibt es so viele verschiedene Pflanzen? Und er ist dann den Umständen nachgegangen, weshalb bestimmte Pflanzen zum Beispiel auf einer bestimmten Meereshöhe wachsen. Also als er den Chimborazo erstiegen hat, oder diesen Vulkan in Ecuador, hat er einen Höhenweltrekord aufgestellt damals. Also der Vulkan ist 6300 und noch etwas Meter hoch. Sind nicht ganz raufgekommen, weil einfach die Ausrüstung schlecht war und so. Aber sein Hauptinteresse war eigentlich herauszufinden, wenn man jetzt da hochsteigt, was gibt es für Pflanzen? Und dann hat er die Bedingungen ausgemessen. Die geologischen, die klimatischen, hat etwa 20 Instrumente mit sich da raufgeschleppt. Sie waren zu dritt. Und es war einfach ihn hat die Wechselwirkung fasziniert zwischen den Pflanzen und ihrer Umwelt. Das ist für uns etwas ganz Banales, aber das war ein großer Durchbruch. Und dann war es ja so, 40 Jahre später, nicht ganz, nein, 30 Jahre später, hat sich der Charles Darwin aufgemacht, auch nach Südamerika. Zufälligerweise gab es ein Schiff, das ihn mitgenommen hat. Aber ich denke, also der Darwin hat die Schriften von Alexander von Humboldt sehr genau gekannt. Und er hat im Grunde genommen diese Wechselwirkung zwischen einem Lebewesen und seiner Umwelt, das hat er weiterentwickelt. Das ist ein fester Bestandteil der Evolutionstheorie, wobei es ja lustig ist, es gibt zum Beispiel die Darwin-Finken auf Galapagos, und das Reizvolle besteht darin, sind mehr als 100 Inseln und auf den verschiedenen Inseln gibt es verschiedene Finken- und Drosselarten. Und er hat die gesammelt und nicht gemerkt, was eigentlich dahinter steckt. Wobei ein Mann auf einer Insel dort in einem Straflager hat ihn noch darauf aufmerksam gemacht, dass die Schildkröten auf den verschiedenen Inseln verschieden geformte Panzer haben. Also er hätte es eigentlich merken können, oder? Und dann kam er zurück und erst Jahre später hat er das irgendwie ausdividiert und hat gemerkt, und das ist eine Weiterentwicklung von Humboldt, dass eben die Umwelt die Tierarten formt und dass im Grunde genommen die ganze Tierwelt und Pflanzenwelt so entstanden ist.
Also weil wir Menschen auch Tiere sind, formt die Umwelt auch uns?
Ja, eben, da komme ich jetzt gleich drauf nach diesen ausufernden Geschichten. Also die Sache war die, dass im Grunde genommen jedes Lebewesen, inklusive Bakterien und Amöben, machen eigentlich nichts anderes, als sich unablässig anpassen. Und wir auch. Und die Frage ist dann einfach, was heißt jetzt das Anpassen?
Was heißt es denn? Erklären Sie es uns.
Ja. Ja, also mir wurde es irgendwie einfach gemacht, weil ich eben die Kinder verfolgt habe von der Geburt bis ins Erwachsenenalter, zum Teil noch weiter. Also wir werden jetzt aus bis 50, 60, 70 Jahre. Und bei den Kindern ist das einfach einfach, weil das entfaltet sich alles, oder? Und das meiste fehlt am Anfang und dann kommt das so langsam, da kann man sich Gedanken machen, warum kommt jetzt das und wie interagiert das Kind mit der Umwelt, oder? Und so ist das eigentlich, das Prinzip entstanden und ich bin dann drauf, irgendwie habe mich dann festgelegt auf 6 Grundbedürfnisse. Und die soll ich jetzt ausführen.
Wir bitten darum, kurz.
Ja, genau. Es ist mir etwas peinlich, weil ich fast eine Rede halte.
Wir fragen also, das nachher damit ab. Da wird mitgeschrieben, sehr gut.
Das erste Grundbedürfnis, das kennen Sie sehr gut, das ist, dass man die körperlichen Bedürfnisse befriedigen will, also Hunger, Durst, auch Sexualität und so weiter.
Schlaf
ja, genau. Also das ist ja bei den Kindern ein enorm wichtiger Punkt, dass man diese körperlichen Bedürfnisse befriedigt. Ein zweites Grundbedürfnis, das überlebenswichtig ist für die Kinder, das ist, die Kinder müssen sich geborgen und angenommen fühlen, damit sie sich entwickeln. Und für das hat die Natur schon vor Millionen Jahren ein Verhalten sichergestellt, dass das auch klappt. Also das gibt es nicht nur beim Menschen, das gibt es bei Vögeln und vor allem Säugetieren. Und das ist das Bindungsverhalten. Also dass sich die Kinder an die Personen binden, die ihnen vertraut sind und die ihre Bedürfnisse befriedigen. An die binden sie sich ja so, dass kein Kind davonlaufen wird. Ja, das ist unglaublich. Das ändert sich dann, wenn sie erwachsen werden. Das ist dann das Problem der Eltern, dass
sie dann weglaufen.
Ja, dass plötzlich die Jugendlichen keine Angst mehr haben, wenn ihnen die Eltern gewissermaßen die Liebe entziehen. Oder? Das kann ein Kind nicht. Ein weiteres Bedürfnis, das wir alle kennen, das sehr wichtig ist, das ist, und das hat nichts zu tun mit dem Bindungsverhalten, wir wollen soziale Anerkennung bekommen und einen sozialen Status haben. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Bedürfnis, das natürlich nur in einer Lebensgemeinschaft unter vertrauten Menschen sich entwickeln kann. Und wenn man überwiegend in einer anonymen Wirtschaft und Gesellschaft lebt, dann ist das nicht der Fall. Und ich denke, das ist für sehr viele Menschen heute ein großes Problem geworden, insbesondere auch für die älteren Menschen, wenn sie einmal im Ruhestand dann den sozialen Status verlieren und auch die Anerkennung, die sie zum Teil noch über die Mitarbeiter und die Arbeit bekommen haben.
Lässt sich denn diese soziale Anerkennung über den Beruf beispielsweise kompensieren oder wäre das
Also da gibt es sehr vielfältige Möglichkeiten und das ist auch sehr unterschiedlich, oder? Es gibt, ich denke, wenn man sich die Politiker anhört, die leben davon, oder? Also der ganze Drive, den sie eigentlich haben, ist, soziale Anerkennung zu bekommen und einen möglichst hohen sozialen Status zu haben in dieser Gesellschaft. Oft unabhängig von den Kompetenzen, die sie haben. Es geht nur darum, den Status zu bekommen. Was ich persönlich finde, ist ein großes Problem in der heutigen Politik. Eigentlich etwas, was man nicht mehr dulden darf. Also dass jemand ausschließlich wegen der sozialen Anerkennung und dem sozialen Status Politiker ist. Obwohl er natürlich uns immer wieder Bescheid sagt in dem Sinne, ich tue das alles für das Volk, nicht? Also ich reibe mich völlig für das Volk auf. Ja, und dann ein ganz wichtiges Grundbedürfnis ist die Selbstentfaltung. Mhm. Also das ist natürlich der Treiber bei den Kindern, also wenn sie deshalb entwickeln sie sich. Aber es gibt auch viele Erwachsene, und da sind wir eine Ausnahme, ich kenne keine andere Tierspezies, wo das der Fall ist, wo das auch im Erwachsenenalter noch vorhanden ist, also dass man kreativ ist, dass man Neues schöpft, dass man sich neue Fähigkeiten, mehr Fertigkeiten aneignet und Wissen aneignet. Da ist der Mensch schon ganz speziell, und das ist eine der Grundvoraussetzungen, dass überhaupt diese soziokulturelle Evolution entstanden ist. Ohne das wäre das gar nicht möglich. So, jetzt sind wir dann langsam am Schluss.
Nummer 6.
Leistung, da haben wir schon kurz darüber gesprochen, können wir sparen. Und dann eben das sechste Grundbedürfnis, und das ist ein existenzielles wirklich, das ist, dass man sich um die existenzielle Sicherheit sorgt. Und heute, glaube ich, das spüren viele Menschen, geht es uns eigentlich gut, oder? Man sagt, noch nie war so ein hoher Wohlstand in Deutschland, aber auf der anderen Seite, es ist im Grunde genommen, wenn man sich's überlegt, eine Sicherheit, in der man komplett fremdbestimmt ist. Ob ich zu essen habe oder nicht, ob ich Arbeit habe oder nicht, ob ich friere in der Wohnung oder nicht, ob ich eine Wohnung habe oder nicht, bestimme nicht ich. Und das ist schon etwas, was ich denke vielen Menschen Angst macht, weil es setzt voraus, dass der Wohlstand endlos weitergeht.
Was meinen Sie damit, dass wir das nicht mehr selbst bestimmen? Gar nichts davon?
Also
habe ich nicht zu essen, weil ich es nicht mehr selber in meinem Garten anbaue? Wie meinen Sie das?
Also machen wir einen Vergleich. Wie war das vor, sagen wir, 200 Jahren? Mindestens 60% der Bevölkerung waren Bauern. Dann haben wir vielleicht 20% Handwerker, Gewerbetreibende, Handelnde und so weiter, und dann noch ein paar Lehrer und so. Aber wenn man jetzt schaut, der Bauer, der hat eine sehr große Eigenverantwortung. Und ob er überlebt oder nicht, ob die Familie genügend zu essen hat, das hängt von ihm ab. Gibt keine Sozialfürsorge, die das garantiert. Und beim Handwerker ist das genauso. Also das ist nicht nur... Das ist eine Frage des Lebensgefühls. Habe ich das, mein Leben irgendwie, habe ich das in den eigenen Händen oder nicht? Und wenn man das dann über den ganzen Lebensbogen anschaut, man macht als Bauer oder als Schreiner oder als Bäcker, man macht eine Erfahrung, eine lebenslange Erfahrung mit der Tätigkeit. Und die ist heute sehr oft nicht mehr möglich. Und ich denke, das macht ganz wesentlich den Sinn des Lebens aus. Also, dass man, der Bauer, ja, hat vieles vom Vater übernommen, aber er muss dann dazulernen und scheitert vielleicht auch, aber das ist eine eigene Lebenserfahrung. Und ja, ich möchte das jetzt nicht noch länger ausführen, aber ich denke, sehr viele Menschen können diese Lebenserfahrung nicht mehr machen. Sie haben unterschiedliche Jobs, sie haben Weiterbildungen, aber so eben aus sich heraus, oder, können das die wenigsten, leider.
Lassen Sie uns doch nochmal zu den Lebensgemeinschaften kommen. Sie haben es schon ein paar Mal angesprochen und uns sehr neugierig gemacht. Sie entwerfen im Prinzip in dem passenden Leben eine neue Form des Zusammenlebens. Wie stellen Sie sich diese Lebensgemeinschaften in Zeiten höchster Individualität und Selbstoptimierung vor? Also wie können die funktionieren nach all dem, was Sie jetzt auch gerade beschrieben haben?
Also, darf ich vielleicht noch einen Seitenhieb machen bezüglich Individualisierung? Das wird überall wird das gesagt und was wir für Freiheiten hätten und für Wahlmöglichkeiten. Das ist in meinen Augen Pseudo. Also es stimmt, man kann in diesen Konzern gehen oder in diesen Konzern, aber wenn man dann dort oder dort ist, ist man festgelegt und fremdbestimmt. Das ist doch nicht individuell gelebt. Also das, wenn man sich das mal genauer überlegt, man kann ja dann sehr wenig bestimmen, was man da tut, sondern es wird einem gesagt, oder? Man bekommt Aufträge und die Firma will, dass man, also mit anderen Worten, ich bestreite das, diese Individualität. Was die Freizeit dann betrifft, das sieht sicher anders aus, oder? Und wo man in die Ferien geht auch, kann in Spitzbergen oder in die Malediven, aber ich weiß nicht, ob das so eine große Freiheit ist. Mhm.
Das heißt, jetzt, wir sind eigentlich eingeschränkter als frühere Generationen also in unseren Wahlmöglichkeiten. Punkt, das widerspricht ja allem, was auch junge Leute
fühlen. Ich behaupte das. Ich begreife, wenn das viele nicht so empfinden, aber ich behaupte das. Also der Punkt ist für mich, ob man sich aus sich heraus entwickeln kann oder ob man im Wesentlichen immer gesagt bekommt, was man zu tun hat. Oder? Jetzt, wenn man die Lebensgemeinschaft sieht und sich überlegt, dann ist das schon interessant. Also ich lebe in einem Dorf, wo das noch einigermaßen funktioniert. Dann ist ein Phänomen das folgende. Wir sind ja alle jeder Einzelne ist auf eine Weise einzigartig und er hat seine Stärken und Schwächen. Wenn man unter vertrauten Menschen lebt, dann wissen die das voneinander. Genauestens. Und das Ganze funktioniert eigentlich, weil man seine Stärken einbringen kann, aber auch wegen seinen Stärken akzeptiert ist. Das funktioniert nicht immer und gelegentlich gibt es auch Streit oder so. Aber das ist eigentlich das Konstrukt. Und früher war es so, dass die Menschen das gar nicht in Frage stellen konnten, weil alleine leben war ein Ding der Unmöglichkeit. Das hat man sich nicht überlegt. Gibt gar nicht. Also man muss sich zusammenraufen und dann haben sie so eine einerseits Abhängigkeiten, aber andererseits haben sie auch Unterstützung, sie haben Hilfe oder sie sind nicht allein.
Aber Sie denken ja jetzt weder an die alte Großfamilie bei Ihrer Form der Lebensgemeinschaft noch an das klassische Dorf. Das soll ja durchaus was anderes sein.
Also ich würde eben meinen, wenn sich Menschen, also ich erlebe das jetzt bei jungen Menschen, oder, dass die bald einmal spüren, also zum Beispiel diese Frau, die hat einen grünen Daumen, oder? Aber also vergiss es in einem anderen Bereich. Aber da gibt's dann einen Mann, der diesen Bereich abdeckt. Also was doch eine Tragödie ist in unserer Gesellschaft, ist, dass wir eine Gesellschaft haben, die auf Leistung aus ist, die nur unsere Stärken will, sich nicht um unsere Schwächen kümmern. Im Gegenteil, die Schwächen versuchen wir zu verstecken, bereits bei den Kindern oder sie zu eliminieren, was nicht geht. Aber so ist doch unsere Gesellschaft, die ist erbarmungslos, oder? Also, es geht einfach darum, dass der halt, da kann er auch nichts dafür, gewisse Kompetenzen hat, die Gesellschaft jetzt gerade wünscht und deshalb geht's ihm gut und andere haben das nicht und die haben dann ein schweres Leben. So ist es doch.
Genau, aber was ist der Ausweg? Weil ich frage so konkret, weil viele, glaube ich, wirklich auf der Suche sind nach neuen Formen des Zusammenlebens. Sollen die sich jetzt zusammenrotten, auf einen Bauernhof ziehen oder sollen die bei ihrem Bürgermeister anfragen, ob es ein Stück Land gibt? Was ist für sie der Ausweg, der konkrete?
Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass es von der Basis ausgeht. Also das ist jetzt wirklich nicht etwas, was man von oben verkünden und propagieren kann. Aber wenn dann so etwas mal läuft, dann sollte die Gemeinde oder der Staat, was auch immer, das auch unterstützen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Also ich habe das in meiner Gemeinde erlebt, das war vor einigen Jahren, da kamen zwei junge, engagierte Frauen und dann haben wir genau über das diskutiert. War genau so, wie Sie jetzt gefragt haben. Und dann haben wir so darüber geredet, was man machen könnte und die beiden Frauen, die kannten die Gemeinde sehr gut, weil sie da aufgewachsen sind. Und dann haben sie so kleine Projekte angefangen. Zum Beispiel gibt's da ein Altersheim. Und jetzt haben sie die Kinder hingebracht zum Mittagessen.
Ins Altersheim.
Ja. Oder? Und dann, das kann man mal machen und dann passiert dann irgendetwas, oder? Aber das kann man nicht voraussehen, oder? Das hängt dann zum Beispiel von den alten Leuten ab, das hängt von den Kindern ab und so weiter. Und so hat das angefangen in kleinen Bereichen und jetzt sind wir daran, das Gemeindehaus, das wird ersetzt durch ein größeres und das alte Gemeindehaus wollen wir jetzt zu einem Begegnungsort machen, oder? Mhm. Und das kann dann, ich weiß auch nicht, was da passiert, aber man kann nur das Angebot machen und dann gibt's hoffentlich Menschen, die finden, also wir wollen das jetzt in Anspruch nehmen und benutzen Räume oder kriegen Unterstützung und so weiter.
Mhm. Aber würde das auch bedeuten, dass wenn man sich sozusagen auf den Weg macht in so eine neue Lebensgemeinschaft, dass man auch bereit sein muss, sozusagen Prioritäten anders zu setzen? Also man braucht mehr Zeit für soziales Engagement, man braucht muss vielleicht weniger Zeit in Erwerbsarbeit investieren. Gehört das für Sie dazu, dass sich sozusagen Dinge auch in ihrer Gewichtung verschieben?
Also das ist eigentlich das, was ich nicht bei allen, aber bei vielen jungen Menschen erleben und der Wirtschaft sogar Kummer macht, dass im Sinn von, die kommen sehr früh mit der Life-Balance, oder? Life-Work-Balance und die Wirtschaft erlebt das so, die sind nicht mehr so motiviert, die kann man nicht mehr beliebig einspannen, aber auf der anderen Seite sind sie auf der Suche, ja. Und zwar denke ich einfach, weil sie das Gefühl haben, sie brauchen das. Also sind so sonst nicht zufrieden, ja. Aber ich denke, versteckt hat es auch damit zu tun, dass sich eben der Wert der Arbeit sehr verändert hat. Also ich glaube, das trägt dazu bei.
Sie haben gerade gesagt, Ihrer Meinung nach müsste das eine Bewegung von unten sein. Hat es denn Aussicht auf Erfolg, wenn es gar nicht noch irgendeine Art von Unterstützung, von Rahmen gibt? Oder anders gefragt, profitiert denn auch eine Gesellschaft, hätte Politik nicht auch ein begründetes Interesse, solche Lebensformen zu fördern?
Also ich glaube, wenn das nicht eintrifft, also dass es einen Benefit gibt auf beiden Seiten, auch in der Gesellschaft, im Staat speziell, dann funktioniert das nicht. Also ich sehe zwei Bereiche, wo das wirklich sehr gut funktionieren könnte. Der eine Bereich ist das Leben der alten Menschen. Ich glaube, das ist voraussehbar, dass das, was wir da angerichtet haben mit Renten, Altersheimen und so weiter, das ist nicht bezahlbar. Das geht nicht.
Es ist auch nicht nur bezahlbar, es ist auch die Frage, wie die Menschen da alt werden können und wie
sie es ist nicht bezahlbar, aber es ist auch so, dass die alten Menschen vereinsamen, unglücklich sind. Und wenn man sich dann noch vorstellt, also sie leben dann die meisten mehr als 10, vielleicht 20 oder 30 Jahre, das ist ein Albtraum und ein unbezahlter Albtraum. Wenn man das jetzt so macht, dass man die Betreuung der alten Menschen, also ich meine jetzt nicht nur der Verwandten, sondern generell, der alten Menschen in die Lebensgemeinschaft hineinnimmt, dann gibt es sehr viele Ansatzpunkte, wo sie wieder eine Funktion haben. Das kann eine ganz einfache Funktion sein, noch etwas im Garten machen oder den Kindern Geschichten erzählen oder spielen oder weiß Gott was. Aber dann haben sie wieder einen Lebenssinn. Und die Kosten würden dramatisch sinken. Ich meine nicht, dass man das in der Lebensgemeinschaft umsonst machen soll, aber es wäre dann sicher für den Staat bezahlbar.
Und Sie meinen aber auch, um das jetzt nochmal ganz konkret zu machen, dass dann beispielsweise auch die Kinderbetreuung nicht mehr in Einrichtungen welcher Art auch immer ausgelagert wird, sondern dass die Kinderbetreuung auch von
und
der Gemeinschaft
übernommen
wird.
Und das kann ja dann so sein, dass man durchaus 1, 2, 3 ausgebildete ErzieherInnen in einer solchen Lebensgemeinschaft hat und so auch das Know-how dafür. Ja, und was einfach dann wieder den Unterschied ausmacht, oder? Diese Kinder in der Lebensgemeinschaft, die sind über Jahre zusammen. Also das gibt eine enorme Stabilität in den Beziehungen und das ist im Grunde genommen etwas, das die Kinder brauchen. Das ist eine Notwendigkeit.
Das ist eine wunderbare Überleitung, die wir überhaupt gar nicht so vorgesehen haben. Aber wir müssen zumindest, bevor wir gleich endlich zum Publikum kommen, noch mal einmal kurz über die Kinderjahre sprechen. Und Sie waren ja durch die Langzeitstudien tatsächlich auch ein sehr beständiger Begleiter für rund 700 Kinder, die Sie im Leben begleitet haben. Sie haben gerade erzählt, inzwischen gehen Sie sogar bis ans Rentenalter fast hoch in den Beobachtungen. Und man liest und hört immer mit einem so ehrfürchtigen Unterton die Zürcher Langzeitstudien von Herrn Lago. Würden Sie uns einmal ganz konkret beschreiben, was haben Sie da eigentlich getan? In was für Abständen sind die Kinder gekommen? Was für Untersuchungen haben Sie mit denen gemacht, um zu den Ergebnissen zu kommen, die wir alle aus den Büchern kennen?
Ja, das mache ich gerne. Muss aber auch vorausschicken, das ist keine Erfindung der Schweiz, sondern das ist auch ganz interessant, der Hintergrund, weil
das hat auch schon Herr Humboldt angefangen.
Ja,
was?
Natürlich, nach dem Zweiten Weltkrieg mit den kollaborativen Studien. Mhm. Und zwar, also nach dem Zweiten Weltkrieg ging es den Alliierten sehr darum, dass man irgendwie Europa befriedet und eben auch ein Austausch und ein Netz schafft. Und die kollaborativen Studien, die waren ein solches Projekt. Interessanterweise damals, also in den 50er Jahren, bezahlt durch die NATO. Oder? Also die NATO hatte noch ganz gute Ideen, oder? Also neben dem Krieg. Jedenfalls, man hat dann verschiedene Zentren ausgewählt, also Stockholm zum Beispiel, London, Brüssel, Paris, Zürich und leider Gottes, das war wirklich eine Fehlleistung, keine Stadt in Deutschland. Das finde ich, ist unverzeihlich. Also, und dann, das war die erste Zürcher Longitudinalstudie. Die ging von Mitte der 50er bis Mitte der 70er Jahre. Und dann war die Frage in den 70er Jahren, was machen wir jetzt? Und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir weiter. Also eine Studie war dann so, wir hatten einen Elternteil in der ersten Studie und die Kinder in der zweiten Studie. Das war natürlich sensationell, weil dann konnte man die Kinder und die Eltern vergleichen. Und dann haben wir noch andere Studien gemacht und es war eigentlich immer so, wir haben die Kinder also zum Beispiel im ersten Lebensjahr 5-mal gesehen und nachher 1-mal jährlich und dann wieder 2-mal jährlich, bis sie erwachsen waren.
Und was heißt, Sie haben sie gesehen, was ist denn da passiert?
Wir haben uns Mühe gegeben, möglichst alle Entwicklungsbereiche zu erfassen. Also wie sie wachsen, das waren 22 Parameter. Sprache, Sozialverhalten, das war am schwächsten, weil wir die Methodik einfach zum Teil nicht hatten. Die Motorik, das Spielverhalten, wie sie trocken und sauber geworden sind, das Schlafverhalten.
Und das haben Sie über die Eltern erfragt? An also Stellen, wo Kinder keine Auskunft geben?
Meistens kam die Mutter, aber nicht immer. Gelegentlich der Vater oder beide Eltern. Und dann waren sie einen halben bis einen Tag bei uns. Also es war ein enormer Aufwand, den heute niemand mehr leisten kann.
Und auf der Elternseite haben Sie erfasst, sind die noch zusammen, die Eltern, wie leben die, welche Arbeitsverhältnisse, solche Dinge oder auch
ja,
Gesundheitszustand?
Ja, die Erziehungsvorstellungen und wie sie mit gewissen Problemen umgehen natürlich. Ja, ja, sehr detailliert, ja.
Und Sie haben vorhin gesagt, Sie haben das erweitert bis ins hohe, sozusagen, also nicht nur bis ins Erwachsenenalter, sondern bis 60, 70 Jahre, stimmt das? Also
ja, die Ältesten sind jetzt zwischen 60 und 70.
Was war denn das zentrale Ergebnis dieser für
wissen
Sie?
Wissen wir noch nicht, das läuft noch.
Aber in der Zeit.
Also ich meine jetzt bei den Eltern.
Okay, ich meinte jetzt eher sozusagen in der Zeit, als Sie das noch betreut haben. Was war für Sie die große Erkenntnis aus dieser Langzeitstudie?
Also da gibt es etwa 200 wissenschaftliche Artikel dazu.
Wir wollen die zentrale.
Also ich nehme einen.
Für Sie persönlich, also gibt es was, was für Sie wirklich der Moment war, wo Sie gesagt haben, jetzt habe ich das, wir haben das endlich verstanden und das ist ganz wichtig, also, dass die Welt das erfährt.
Das war immer wieder so, das war wunderbar. Ja, ja, nein. Also ich gebe vielleicht zwei Beispiele. Das eine ist, also wir hatten diese detaillierten Daten, wie die Kinder wachsen und es war dann möglich, aufgrund dieser Daten ein kybernetisches Modell zu machen des Wachstums. Also ein Modell, das für alle Kinder gültig ist und einfach nur ein paar wenige Parameter dazu führen, dass ein Kind zum Beispiel groß wird. Ein anderes Beispiel, das mich unglaublich beschäftigt hat, das Sie vielleicht auch etwas irritiert, ist folgendes. Ich hatte einen Dissertanten, der hat die Daten ausgewertet über den Schlaf. Und der Schlafbedarf ist enorm unterschiedlich unter den Kindern und auch unter den Erwachsenen, oder? Also bei den Erwachsenen variiert das zwischen 4 und 9 bis 10 Stunden pro Nacht. Ist weitgehend angeboren, kann man nichts machen.
Mist.
Wenn man Pech hat. Aber jetzt, der Dissertant hat Folgendes gemacht. Er hat den Schlaf korreliert, die Dauer des Schlafes korreliert mit dem IQ. Was würden Sie meinen? Wer findet viel Schlaf, höhere IQ, Hand auf?
Umgekehrt.
Und wer nicht? Der Rest, oder? Also das Resultat, ich hätte nie an diese Fragestellung gedacht. Das Resultat war tendenziell höherer IQ und wenig Schlaf. Und jetzt kann man das leicht missverstehen, im Sinn, also ich muss nur wenig schlafen, dann werde ich klüger. Das ist überhaupt nicht so, sondern es ist so, dass diejenigen, die wenig schlafen, die haben eine Verarbeitung. Man verarbeitet ja die Erfahrung des Tages, Nacht. Und das kann man messen im EEG. Und die verarbeiten schneller. Also die müssen nicht so lange schlafen. Und tagsüber verarbeiten sie aber auch schneller. Aber also ich kann Sie beruhigen, das ist nur ein kleiner Faktor. Es gibt andere, die sind viel, viel wichtiger. Aber es ist doch ein verrücktes Ergebnis, weil man kann sagen, ein Kind, das wenig schläft mit 4 Jahren, das hat tendenziell einen höheren IQ mit 15 Jahren.
Das ist ja wahnsinnig
Jahren.
Tröstend, oder?
Ja, nicht unbedingt. Es ist schön, wenn das Kind lang schläft.
Aber Herr Lago, wir haben uns auch gefragt, wenn man 700 Kinder, oder wahrscheinlich waren es noch mehr, die Sie insgesamt in dieser Studie hatten, wenn man die so durchlaufen sieht, erinnert man sich da eigentlich an bestimmte Schicksale, an bestimmte Biografien?
Oh, ja. Fällt Ihnen da was? Ich wollte immer ein Buch schreiben, einfach so Einzelbeispiele, weil die sind absolut verrückt. Aber jetzt wegen der Zeit soll ich das noch erzählen.
Wenn Beispiel. Sie noch eine schöne Geschichte haben. Ja.
Also das war unglaublich. Das war ein junges Paar, sehr lebenslustig und so. Und die waren beide Reisebegleiter. Und dann wurde die Mutter schwanger mit Zwillingen. Was der Vater jetzt gemacht hat während 2 Jahren, er hat ein hochseetüchtiges Boot gebaut.
Für die Familie?
In der Schweiz, mitten in der Schweiz.
In den Bergen.
Hinter dem Haus. Am Schluss der Mast, der ging über das Haus hinaus. So, und zwar, weil die wollten die Welt umsegeln. Und jetzt kamen diese Zwillinge auf die Welt als Frühgeborene.
Da war er schon.
Ging ihnen anfänglich nicht so gut, dann hatten wir endlose Diskussionen. Ja, was machen wir jetzt? Kann man solche kleine Kinder auf einem solchen Boot haben, ständig in der Hängematte oder wie? Und so ging die Diskussion. Also. Und dann, als die Kinder etwa einjährig waren, war der Vater verschwunden. Und das Boot auch. Und die nächste Meldung kam aus dem Pazifik, einige Monate später.
An Sie oder an die Mutter? Nein, Mutter
an die Mutter. Und Frau. Und die Mutter war natürlich fuchsteufelswild, oder? Weil sie wäre auch gerne im Pazifik. Es war eine unglaubliche Geschichte. Es wurde dann ganz schwierig für den Vater, weil er konnte nirgends anlegen wegen den Alimenten. Oder er hat natürlich keine Alimente gezahlt und die Schweizer Konsulate haben ihn überall hin verfolgt. Also es war traurig. Ich habe dann mit ihm noch hier und da telefoniert und so, wenn er an Land war. Nein, das war also wirklich eine extreme Geschichte. Und ich muss sagen, ich war auch sehr beeindruckt, wie dann die Mutter das gemacht hat mit diesen beiden Kindern.
Also wissen Sie, wie es denen heute geht?
Bitte?
Wissen Sie noch,
ich habe immer noch Kontakt mit ihnen. Ja, denen geht's gut. Die eine ist Floristin und die andere arbeitet.
Die sind erwachsen inzwischen.
Ja. Und
das, der Vater segelt immer noch um die Welt?
Nein, das war ganz tragisch. Also er war ungefähr, ich weiß es nicht mehr genau, so etwa 45 oder so, kam eines Tages eine Meldung aus Perth, also in Australien. Man hätte ihn in seinem Boot tot gefunden. Wahrscheinlich hatte er einen Herzschlag. Also das ist so eine der verrückten Geschichten.
Ja.
Die kann man nicht erfinden.
Aber darüber sollten Sie wirklich noch ein Buch schreiben.
Ja, dringend. Wir würden es alle gerne lesen. Und jetzt öffnen wir endlich die Runde. Ich mache mich auf den Weg und hole das Mikrofon. Es gibt einfach zu viel Spannendes zu besprechen. Ja. Deshalb hängen wir in der Zeit. Aber Sie alle, ich gehe die Hände alle schon
da
hoch.
Da gibt es schon die ersten Meldungen.
Legen wir direkt los. Sie sitzen auch schon die ganze Zeit vorne auf der Stuhlkante. Stehen Sie gerne auf, dann sieht das Publikum Sie auch.
Ja. Moreno, ich bin Ärztin und Informatikerin und wir forschen in dem Bereich Aufwachsen in der Digitalisierung. Meine Studenten müssen immer Lago lesen, weil wir von diesen Ausgangsthesen ausgehen und dann gucken, wie machen wir das mit der Ausgestaltung tatsächlich, und vieles passt. Und eine Sache würde ich ganz gerne, bevor noch viele Buchvorschläge, bitte Aufwachsen in der digitalen Transformation, weil das betrifft genau diese Punkte, die Sie erwähnt haben. Wenn Kinder, also wir gehen immer zu den Schulen hin und die machen bei uns Robotik. Und wenn Kinder in sozusagen 7., 8. Klasse erzählen müssen, wie sie ihre Roboter bauen würden, dann machen sie so eine Art Rudel. Da ist eine Großtante, eine Oma, ein Hund, eine Schwester oder ein Bruder. Und das sind dann die ganzen Roboter. Das ist ein Grundbedürfnis, offenkundig. Und das ist unabhängig davon, in welcher Zeitphase wir uns befinden. Das sind unsere Forschungsergebnisse in den letzten 3 Jahren. Also es bestätigt praktisch viel von dem, was da steht. Bitte schreiben Sie darüber. Ja, wir werden Sie mit Material füttern.
Und das war jetzt ein Appell.
Ganz herzlichen Dank.
Ein Appell, ein
vielen,
Wunsch.
Vielen Dank.
Gibt es eine Frage? Eine Frage. Stehen Sie auch bitte einmal auf.
Jutta Merschen, mein Name. Ich würde gerne mal zum Anfang des Gesprächs zurückgehen, wo es ja viel um die Überforderung der Eltern, dass es uns nicht so wahnsinnig gut geht. Ich habe selber 3 kleine Kinder unter 5 Jahren. Ich finde mich manchmal in den Beschreibungen wieder, manchmal auch nicht. Manchmal geht es mir auch ganz gut. Und ich frage mich mit meinem Mann oft, was brauchen wir eigentlich als Eltern in dieser heutigen Zeit, in dieser Digitalisierung, die gerade angesprochen wurde, für Kompetenzen? Was brauchen wir für Fähigkeiten, um unsere Kinder gut begleiten zu können, um in dieser agilen und neuen Welt bestehen zu können?
Also ich verstehe das jetzt etwas so, sind eigentlich 2 Fragen, oder? Also die eine ist Kompetenzen, oder? Und die andere ist, wie geht man mit der Überforderung um? Ich bleibe jetzt mal bei der ersten oder bei den Kompetenzen. Also ich habe mit den Büchern, vor allem Babyjahre, eine interessante Erfahrung gemacht. Und zwar im Feedback, das ich bekommen habe von den Eltern. Also diejenigen, die nicht zufrieden waren, von denen weiß ich es natürlich nicht, oder? Da höre ich nicht. Aber diejenigen, für die das Buch eine Hilfe war, die haben fast immer die gleichen Worte gewählt. Und zwar in dem Sinne, dass sie gesagt haben, es hat mir geholfen, das Kind besser zu verstehen und damit auch mehr Vertrauen zu haben ins Kind. Das kam am häufigsten und das hat mich natürlich gefreut. Also was es für mich eigentlich heißt, ist, ich glaube, die wichtigste Kompetenz überhaupt ist, dass man bereit ist, sich auf das Kind einzulassen und das Kind zu verstehen. Und einmal mehr, jetzt haben wir die ganz schwierige Situation. In einer Lebensgemeinschaft haben sie im Verlauf der Kindheit gesehen, wie man Kinder erzieht und wie die aufwachsen. Das hatte man verinnerlicht. Man wusste ganz genau, was ist ein Säugling, was ist ein Dreijähriger, was ist ein Pubertierender. Und heute ist es doch leider so, dass die meisten Eltern diese Erfahrung gar nicht mehr machen konnten. Also sie gehen dann in einen Säuglingskurs und lesen Bücher. Oder? Also das ist, finde ich, etwas Tragisches.
Bitte? Gut für Sie. Kurbelt den Verkauf.
Nein, ich finde das sehr tragisch, weil es geht nichts über die Erfahrung. Die Erfahrung macht eigentlich kompetent und nicht nur Wissen allein. Und was ja dann, und wie Sie sagen, Ihre Kinder sind etwa 5 Jahre alt, oder? Ja. Also ich meine, alle Eltern leben das ja, dass wenn sie dann, wenn die Kinder etwas größer werden, dass sie dann langsam genau spüren, oder wie die ticken, oder was die und was die gerne machen und wo sie mehr Mühe haben und so weiter und so fort. Und auf das sollten sie eigentlich vertrauen.
Und, Herr Dago, können Sie noch einen Satz zu den sozusagen Kompetenzen bezüglich der Medienerziehung sagen? Das war, glaube ich, auch ein Teil der Frage.
Ah, das habe ich missverstanden, Entschuldigung.
Die Überforderung, die sozusagen durch den immensen Medienkonsum entsteht.
Ja, ich habe da eine ungewöhnliche Meinung. Also ich habe überhaupt keine Lust, darüber zu diskutieren, wie man mit den Medien umgehen soll. Also wirklich nicht. Das überlasse ich gern anderen. Meine Sorge ist die folgende. Ich frage mich, welche Erfahrungen machen die Kinder nicht, wenn sie in den Medien sind? Und das ist die Katastrophe. Also für mich geht es nicht darum, irgendwie den Medienkonsum einzuschränken, sondern sich zu fragen, welche Erfahrungen kann das Kind nicht machen, zum Beispiel mit anderen Kindern. Also ich weiß das nur aus der Schweiz, zwischen 2 und 5 im Schnitt sitzen die Kinder 1000 Stunden vor dem Tablet oder vor dem Fernseher. Das ist gar nicht so viel, oder? Das ist so eine 1 bis 2 Stunden pro Tag. Aber wenn man sich das vorstellt, oder? 1000 Stunden, wenn die jetzt draußen gespielt hätten mit anderen Kindern, was wäre dann geworden? Also das finde ich die Katastrophe genauso bei den Jugendlichen, wenn sie stundenlang in den sozialen Medien sind. Was wäre, wenn die Zeit miteinander verbringen könnten? Wie kompetent wären die sozial?
Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie den Medienkonsum nicht einschränken wollen oder dass das nicht Ihre Kernfrage ist. Das bedeutet es aber im Umkehrschluss natürlich, wenn Sie sagen, die sollen miteinander spielen, oder wäre eine Lösung, dass die gemeinsam Medien nutzen?
Wissen Sie, Sie können ja den Medienkonsum bis auf 0 einschränken und das Kind sitzt allein in der Wohnung. Das bringt gar nichts. Und der Jugendliche auch. Oder? Also, das ist eine unsinnige Diskussion. Das Problem für uns Erwachsenen ist, wir müssen uns anstrengen, wir müssen organisieren. Oder? Sonst passiert nämlich nichts. Also, das ist die Herausforderung. Aber einfach zu sagen, ja, also, er darf, übers Wochenende darf er eine Stunde gamen.
Aber was meinen Sie mit anstrengen und organisieren? Wir müssen,
ja, wenn Sie, müssen wenn Sie jetzt Regeln die Kinder mit anderen Kindern zusammenbringen wollen, dann müssen Sie etwas tun. Aber wenn Sie einfach wenn Sie das Gamen abstellen, dann sitzt das Kind einfach allein in seinem Kinderzimmer.
Ja. Gut. Ja, ich komme mal da in die Mitte und wechsle gleich mal die Seite. Nur, dass da drüben kein Überseegefühl ankommt.
Ja, Ingo Knuth-Germolus. Welche Chancen sehen Sie in der sich verändernden Arbeitswelt, Klammer auf, weniger klassische Arbeitszeit, für die wünschenswerte Zeit zur Gestaltung der Lebensgemeinschaft, um, sag ich mal, die Betreuung der Alten und Kinder wieder in die Lebensgemeinschaften hereinzuholen? Und wie können wir das von unten anschieben?
Sie meinen sowas wie zum Beispiel Homeoffice? Regelungen und so etwas?
Ich gehe wirklich davon aus, dass wir künftig deutlich weniger Zeit für klassische Arbeit.
Genau. Oder also, das ist ja, ich meine, das kommt ja auch. Also es gibt eine große Arbeitslosigkeit. Das ist unvermeidbar. Also wenn man mit Ökonomen spricht, die mögen das nicht sagen in der Öffentlichkeit, weil das macht Angst. Aber das ist die Realität. Und wir sollten darüber reden, oder? Und ich weiß nicht, ob Sie sich zum Beispiel mit dem Grundeinkommen oder ähnlichen Konzepten befasst haben. Also das, es wird zwangsläufig zeitfrei werden. Und ich würde meinen, man sollte die dann eben für die Gemeinschaften einsetzen. Und wenn Sie fragen, wie kann man das von der Basis her machen, von den Parteien erwarte ich im Moment noch nichts. Aber wir haben zum Beispiel Bewegungen in der Schweiz, die primär dann über Plattformen laufen im Internet, wo sich junge Leute zusammentun. Und ich denke, das ist ganz potent, oder? Also, dass man versucht, Gleichgesinnte zu finden und dann eine Bewegung daraus entwickelt. Also es gab in der Schweiz gab es zweimal erstaunliche Erfolge aus einer Blitzaktion, oder? Also wo sich einfach die jungen Leute zusammengefunden haben und dann politisch aktiv waren, sich in der Öffentlichkeit mit ihrem Anliegen durchgesetzt haben. Also ich denke, das ist eine ganz gute Möglichkeit. Aber das wird ein Thema werden, weil eben über kurz oder lang nicht mehr genügend Arbeit da sein wird. Ja.
Auf dieser Seite, Arme.
Da vorne ist eine Dame, die streckt seit einer halben Stunde verzweifelt auf.
Beatrix Wundke, ich wollte fragen, haben Sie in der Schweiz ähnliche Beobachtungen gemacht? Ich sehe das in meinem Umfeld, ich wohne also in einem Dorf, aber in Stadtnähe, dass dort sich Kreise ergeben aus gemeinschaftlichen Interessen im Ehrenamt, also beispielsweise Chor oder Naturschutz oder so, dass da dann wirklich auch die Kinder quasi von den Leuten, die da aktiv sind, von den Erwachsenen, praktisch dann so eine Art Chorkinder werden oder eben NABU-Kinder oder so und auch die Familien gemeinsam dann sich unterstützen.
Also ich glaube, das ist ja immer so am Anfang einer solchen Bewegung, dass die von Menschen ausgeht, die speziell initiativ sind, oder? Und einfach auch bereit sind, sich sehr dafür einzusetzen. Und ich glaube einfach, das ist immer wieder so verschieden. Man muss dann schauen, ob man Gleichgesinnte findet, oder? Wie das dann genau abläuft, also ich habe da keine Rezepte und ich denke, es gibt auch keine Rezepte.
Ich muss mal kurz zwischenfragen, haben Sie selbst eigentlich mal Erfahrungen in einer Lebensgemeinschaft gemacht?
Ich hatte es mal, aber nur sehr befristet in Amerika während 2 Jahren, ja, mit mehreren Familien. Aber das war so mehr, eine Notwendigkeit, oder, dass man sich zu Rahmen raufen musste,
ja. Aber ist das so ein bisschen immer noch sozusagen Grundlage, Vorbild für ihr Denken heute? Oder also, ist das ganz, hat sich das ganz eine andere also Richtung entwickelt?
Es war mir sehr lange nicht bewusst aber irgendwie war es mir schon immer wichtig, aber nicht eigentlich bewusst, sehr lange nicht.
Wie gesagt, hier vorne, erste Reihe.
Fischer ist mein Name. Ich habe eine Frage und zwar Lebensgemeinschaft und Internationalisierung der Arbeit. Also die Arbeit internationalisiert sich ja immer stärker. Es kann passieren, dass man 3 Jahre in den USA arbeitet, anschließend 3 Jahre in China, anschließend woanders. Gibt es da überhaupt Möglichkeiten? Auch die Flexibilität der Arbeit, dass man also in unterschiedlichen Städten arbeiten muss und sich das nicht aussuchen kann.
Ja, also das sind natürlich große Probleme. Also ich sehe da 2 Schwierigkeiten. Die eine, das ist genau das, was Sie sagen. Man muss nicht einmal nach Amerika gehen oder so, man kann auch in Deutschland bleiben. Wir haben Infrastrukturen geschaffen, die zu einer extremen Mobilität geführt haben, oder? Aber das muss jetzt also wirklich nicht sein, oder? Also das ist nicht zwingend, oder? Und ich würde meinen, und ich denke da in Generationen, 1, 2, 3 Generationen, dass man eben diese Infrastrukturen so verändern muss, dass das nicht nur wegen dem Energieverbrauch aufhört, sondern auch eine Zeitverschwendung ist, zum Beispiel neben der Arbeit und dann fehlende Zeit in der Familie. Also ich würde meinen, das sind eben solche ganz grundsätzlichen Dinge, die man anpacken muss. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt. Wir haben ja eine enorme Diskussion, weil alle spüren, dass der Nationalstaat immer schwächer wird als Entität, also als eine Gemeinschaft, mit der man sich identifizieren kann. Also das wird ja in den Medien wird ja das diskutiert, und das Hauptproblem, denke ich, ist eben, dass eine anonyme Gesellschaft keine Identität bildet. Das geht gar nicht. Sondern es ist immer eine Form von Gemeinschaft von vertrauten Menschen, die eine Identität bildet. Also ich gehe davon aus, dass der Nationalstaat, dass der eigentlich immer schwächer wird, weil einfach da nichts mehr Verbindendes drin ist. Und deshalb ist es wahrscheinlich umso wichtiger, dass man ein Gegengewicht schafft mit neuen Lebensgemeinschaften, wo man eben auch durchaus eine kulturelle Entwicklung haben kann, oder? Also was heute geschieht, wir gehen in Konzerte, wo 30.000 Leute dastehen und da vorne wird irgendetwas produziert. Das war nicht der Sinn der Musik in der Vergangenheit. Überhaupt nicht. Und wenn ein Song 2, 3 Mal kommt, dann will man einen neuen. Die Kultur ursprünglich war genau das Gegenteil. Man hat über Jahrhunderte hat man einen bestimmten Musikstil gewählt, hatte immer die gleichen Geschichten, und das hat eigentlich den Kitt geschaffen. Und ich sehe das auf dem Dorf. Wir haben 3 Jodlerclubs, und das ist unglaublich, wie das kittet, und die singen nicht immer etwas Neues. Und die Kinder, die kommen ab 3, kommen die schon, werden die integriert. Also wenn man das sieht, wie berührend das ist. Ich meine, der Kitt ist, dass die Kinder, wenn sie in den Kindergarten kommen, eigentlich schon alle diese Jodlerlieder kennen. Das also ist der Kitt.
In Berlin sollte mehr gejodelt werden.
Ja, nein, man kann das mit vielen machen, aber was ich sagen will, ist, das Gemeinsame, das hat sehr viel mit Wiederholung zu tun. Und nicht, indem man den Hamlet einmal so aufführt und einmal so aufführt oder einmal dann so, dass man gar nicht mehr merkt, dass es überhaupt der Hamlet ist. Also diese kulturelle Verwahrlosung, und ich glaube, viele sind auch immer mehr frustriert davon, oder? Die bringt nichts, sondern, und das, glaube ich, diese Bewegung, das kann man jetzt wirklich nur von der Basis aus machen. Und ich bin überzeugt, das ist möglich.
Jetzt sind wir aber sehr gespannt auf die Frage hier vorne. Stehen Sie auch kurz auf?
Mein Name ist Gudrun Fritsch. Ich hätte gerne gewusst, ob Ihre Langzeitstudien auch eine Situation ergeben hat, wo Kinder in einer Gemeinschaft von 2 Müttern und 2 Vätern aufgewachsen ist. Welche Erfahrung haben Sie in der Richtung gemacht?
Also das, was wir heute ja diskutieren, also das gleichgeschlechtliche Eltern Kindern aufziehen und so, das gab es natürlich früher überhaupt nicht. Aber ich hatte eine besondere Situation, die geht folgendermaßen. Also wir hatten ein Mädchen, das haben wir verfolgt in der Studie, und die hatte dann mit 15 Jahren leider einen Verkehrsunfall und einen ziemlich schweren Hirnerschütterung und sie war einfach wesensmäßig quasi nachher verändert. Also da war sie 15. Mit 17 ist sie abgehauen nach Paris, kam schwanger zurück. Wer der Vater war, wussten wir nicht. Und jetzt war die Situation so, ihre Eltern sagten, oder? Also die Großeltern des Kindes dann, ihre Eltern sagten, sie kann das Kind nicht aufziehen, sie ist nicht in der Lage. Also gab es einen Deal. Das Kind kam auf die Welt und die Großeltern waren die Eltern. Das ging eigentlich problemlos, weil die Mutter oder die Großmutter dieses Kindes, die war, hatte auch schon sehr früh ein Kind, ich weiß es nicht mehr genau, so 18, 20, so. Also die war noch jung, oder? Und das ging problemlos. Und dann, so im frühen Schulalter, haben wir uns langsam Gedanken gemacht, ja, was passiert jetzt? Muss man das Kind nicht langsam aufklären? Also dieses Kind war im Glauben, wir hatten es auch in der Studie, dieses Kind war im Glauben, ihre Mutter sei die Schwester. So ging das, oder? Und dann haben sich die Großeltern immer gewehrt, bis es 12 war. Und dann ist es passiert. Es war eines Tages auf der Straße und dann hat deine Nachbarin das Kind gewissermaßen aufgeklärt. Aber du weißt doch das, oder? Deine Schwester deine Mutter ist, oder? Und das hat natürlich dann einige Unruhe verursacht, aber war kein größeres Problem. Das war interessant. Das Kind hatte immer große Probleme mit seiner leiblichen Mutter. Also die haben sich gar nicht gut verstanden. Aber jetzt ist Folgendes passiert. Mit 18 ging dieses Mädchen nach England. Und dann haben wir gedacht, oh Gott, wiederholt sich die ganze Geschichte, oder? Und das war glücklicherweise nicht der Fall. Also sie hat dann in England geheiratet, hatte 2 Kinder. Vater ist Engländer und seit einigen Jahren wohnen sie in der Schweiz. Also ist gut ausgegangen.
Aber Stichwort Wiederholung, haben Sie das? Also das sagt man ja oft, dass sich bestimmte Dinge in Familien, über Generationen hinweg dann doch wiederholen. Also gerade Teenager-Schwangerschaften, also bestimmte Strukturen sind angelegt. Und haben Sie solche Erfahrungen in der Studie auch gemacht?
Nein, aber in Amerika, also in den Slums. Aber das, ich denke, man muss da vorsichtig sein, weil das sind dann ganz große Verhaltensmuster, die tradiert werden. Also wir hatten in den Slums hatten wir also Teenager-Schwangerschaften noch und noch, und das war bei den Eltern so. Und das gibt Studien darüber. Man kann das sehr direkt auf die Sklavenzeit zurückführen, weshalb das so war, weil die Geschlechter waren immer streng getrennt und das ist heute noch so. Immer weniger, aber es gibt schon Slums, wo es nur Männer gibt, die so kurz rein und raus gehen, aber im Grunde genommen sind das Frauengemeinschaften. Aber in der Schweiz in Deutschland, da wäre ich vorsichtig, und das Problem ist, wenn es so ist, dann sagt man, aha, oder? Und all die Fälle, wo es nicht so ist, die kennt man nicht.
Ja.
Oder also da sollte man wirklich vorsichtig sein.
Ich muss noch einmal nachfragen bei der Dame hier vorne. Sie wollten aber auch gerne was wissen zum Thema gleichgeschlechtliche Eltern, richtig? Also wenn ein Kind von 2 Vätern oder 2 Müttern aufgezogen wird, ob sie darüber irgendwas
Nein,
in den Studien...
Nein, eben, das meinte ich. Zu meiner Zeit gab es das nicht.
Ah ja.
Ja. Danke. Also was wir erlebt haben, das ist, dass Kinder überwiegend von Männern aufgezogen worden sind. Das haben wir erlebt. Paar Mal. Und was wir auch erlebt haben, das erste Mal war ich wirklich schockiert, und das ist ja heute ein sehr brisantes Thema. Ich habe es 3 Mal erlebt, dass eine Mutter über Nacht die Familie verlassen hat und nie mehr zurückgekommen ist. Das habe ich 3 Mal erlebt. Das war dann sehr schwierig natürlich für den Vater. Also in einer Familie waren das 3 Kinder. Und das ist ja ein Thema heute, das sehr akut ist, oder? Also es gab vor etwa 4-5 Jahren das Buch Regretting Motherhood. Das ist, war eine Israel, eine Studie von einer Soziologin in Israel, das dann in mehr als 20 Sprachen übersetzt worden ist, auch auf Deutsch. Und jetzt gibt, also die Bücher kann man gar nicht mehr alle lesen zu diesem Thema. Und was ich jetzt sage, das ist in einer gewissen Weise ein Tabu, aber ich finde einfach fairerweise sollten wir darüber reden. Also das, es ist ein Tabu, wenn man sagt, nicht alle Frauen wollen Kinder, nicht alle Frauen haben eine Erfüllung, wenn sie Kinder betreuen. Das war ein Tabu. Und ich denke, dass man da einfach gewissen Frauen nicht gerecht wird. Und zwar, also da habe ich jetzt wirklich die ganze Palette von Frauen erlebt. Frauen, die wirklich, denen es eine totale Erfüllung war, für Kinder zu leben, buchstäblich, oder zum Beispiel in Kinderheimen oder in Afrika, mit Waisenkindern und so. Das war eine große Erfüllung und die haben das ein Leben lang gemacht. Und die haben auch die entsprechenden fürsorglichen Fähigkeiten und so. Und dann gibt es ein ganzes Spektrum bis zu Frauen, die das fast nicht haben. Das ist eine Realität. Bei den Männern ist das genauso. Und ich finde es nicht richtig, wenn man den Frauen, die einfach, es geht ja um die Befriedigung, die man hat, wenn man sich fürsorglich verhält. Oder es geht um das. Und wenn man das halt nicht hat, so wie zum Beispiel jemand, der nicht musikalisch ist, dann sollte man das akzeptieren. Aber das ist ein ganz schwieriges Thema, weil kulturell war das immer ein Tabu. Es war immer ein Tabu, aber selbst bei den Griechen gibt es Frauenfiguren, die von denen man sagen kann und muss, die waren nicht sehr fürsorglich, oder? Also das wussten schon die alten Griechen, dass es das gibt und ich finde, man sollte diese Frauen nicht verurteilen. Ich kenne im Moment 3 Frauen, mit denen ich Diskussionen geführt habe diesbezüglich, weil sie einfach, ihr Schwerpunkt ist ihre Arbeit. Sind alle 3 Akademikerinnen. Und ich glaube, was man dann einfach sich fragen muss, ist, was ist jetzt eine gute Lösung für das Kind? Weil die Mutter muss es nicht ausschließlich sein. Die Kinder kommen auf die Welt und binden sich grundsätzlich an jede Person, die sich auf das Kind einlässt. Also das Kind hat keine Prädisposition, sich an die leibliche Mutter zu binden. Sie bindet sich, weil die leibliche Mutter in der Regel die Person ist, die eben da ist.
Komplexes Thema, aber vielleicht gibt es, weil es so spannend, weil Sie da wirklich was sehr, sehr Interessantes und Spannendes ansprechen, vielleicht gibt es direkt dazu eine Nachfrage oder auch zu allen anderen Dingen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen, vielleicht noch 2 Fragen.
Stefan Keh, ich bin dreifacher Vater. Die Kinder sind aber um die 30 schon. Und ich muss mal bei den ganzen Dingen was Positives sagen. Diese Vereinsamung, also ich komme aus einer kleineren Stadt ganz im Süden Deutschlands, an der schweizerischen Grenze. Die Vereinsamung der Familien, die gibt's vielleicht schon, aber nur in Einzelfällen. Also dieser Kit, den Sie ansprechen, man muss nicht nur jodeln. Da gibt's Sportvereine, da gibt's Familien, die befreundet sind. Unsere Kinder sind aufgewachsen in einer Menge von verschiedenen Familien, die in ähnlichem Alter war, aber ganz unterschiedlicher sozialer Kontext, was für Kinder auch sehr gut ist. Und sie haben viel gelernt voneinander, die Kinder untereinander, unsere eigenen, aber auch die. so schlimm ist es nicht. Also die sitzen nicht da und gucken nur in den Fernseher. Da muss man, oder ins Internet. Da muss man den Kindern vertrauen. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Es sind drei völlig unterschiedliche Kinder rausgekommen, die aber nicht vereinsamt sind. Es gibt gute und schlechte Beispiele. Das waren jetzt die guten.
Danke.
Vielleicht können wir einmal kurz ein Stimmungsbild im Saal. Wer würde dem jetzt spontan zustimmen wollen und sagen, ja, eigentlich so schlimm ist es nicht. Wir müssen nicht zu schwarz malen. Was sagen Sie?
Das waren weniger, haben wir gesagt.
Möchten Sie jetzt die Hand heben?
Ja.
Ja, dann tun Sie das mal. Genau, also wer würde eher zustimmen, wie Herr Lago es ausdeutet und dass wir durchaus ein Problem haben mit Vereinsamung und ja, okay, das also die so mal zur Stimmung im Saal.
Ja.
Möchten Sie reagieren?
Also da ist ja auch ein Tabu damit verbunden, oder? Weil wenn wir sagen, ja, es ist für sehr viele Kleinfamilien schwierig, dann verbindet man damit leicht auch ein Versagen, oder? Dass man im Grunde genommen da zu wenig macht. Aber für mich ist es mehr, geht es mehr darum, einzusehen, dass es viele Eltern allein schlicht nicht schaffen können. Und also ich darf das vielleicht noch anfügen, oder? Wenn man dann natürlich schaut, wie geht's denn den Kindern? Also wenn man zum Beispiel schaut bei den Krankenkassen, oder wie viele Kinder haben psychosomatische Störungen, wie viele Kinder sind depressiv, wie viele Kinder haben sogar ein sogenanntes Burnout-Syndrom, das wir ja bisher nur bei Erwachsenen gehört haben.
Aber ist es da nicht auch so, dass wir immer nur diese Zahlen hören? Und ist es da nicht ähnlich wie sozusagen vorhin bei dem Beispiel mit den Wiederholungen in den Generationen, dass wir oft nur diese Zahlen hören? Und die anderen glücklichen, ausgeglichenen, gesunden Kinder, davon hören wir einfach nicht so oft.
Ja, aber die Zahlen steigen natürlich massiv an, oder? Und ein Vorreiter gewissermaßen ist Japan. Also die Zustände, die wir heute in Deutschland, in der Schweiz haben, die hatten die Japaner vor etwa 20 Jahren, oder? Aber heute in Japan gibt es dann, man muss auch schauen, wie es langfristig sich auswirkt, haben wir junge Menschen, die arbeiten nicht, die sitzen nur noch zu Hause und die bringen sich um. Die Regierung hat vor etwa 3 Wochen mitgeteilt, 120.000 Kinder gehen nicht mehr in die Schule. Und das wird aber jetzt hauptsächlich eben auf diese Vereinsamung zurückgeführt und natürlich auch die Schule.
Wir haben noch 2 Fragen hier vorne, direkt an der Ecke und in der Mitte. Und dann würde ich darum bitten, wer noch was einbringen möchte, wer noch eine Frage hat oder widersprechen möchte. Ein kurzes Handzeichen, dann schließen wir die Runde für den Abend. Gibt's auf der anderen Seite, super. Gut, dann fangen wir hier schnell an.
Guten Abend, mein Name ist Jochen Leinig. Meine Frage erscheint jetzt recht langweilig, aber wie definieren Sie denn Anonymität? Weil Sie viel von Anonymität sprachen. Also wenn jetzt mein Nachbar jede Woche treffe und ich quatsche, sind wir dann nicht mehr anonym oder doch?
Ja, jetzt muss ich mich entschuldigen, ich höre nicht mehr sehr gut. Können Sie die Frage vielleicht etwas lauter wiederholen?
Die Frage war, wie Sie Anonymität definieren. Der Herr hat gesagt, wenn er seinen Nachbar 2-mal in der Woche trifft, ist das dann, sind die dann noch anonym miteinander oder sind sie dann schon vertraut?
Ja, die sind anonym, ja.
Ja?
Ja.
Zusatzfrage. Ab wann sind wir dann nicht mehr anonym? Ich kann ja nicht mit ihm verwandt sein.
Es muss wirklich ein Austausch und ein gewisses Maß an Abhängigkeit entstehen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel, ich habe so einen Nachbarn, einen Eltern, oder wenn Sie jetzt zum Beispiel für ihn einkaufen gehen oder kochen oder ihm bei gewissen Arbeiten helfen und dann tauschen Sie sich mit ihm aus, dann ist das nicht mehr anonym.
Und wenn die einfach nur 2-mal in der Woche in die Kneipe gehen, das reicht nicht.
Ja, natürlich.
Die Abhängigkeit also,
der Stammtisch, war natürlich ein Mittel, um miteinander vertraut zu werden. Mhm. Ja, ja.
Gut, danke.
Hier vorne gab es eine.
Ja, mein Name ist Uwe Rotter. Sie haben vorhin die Kita als wichtigen Bildungsort benannt. Wie sieht es denn eigentlich mit der Schule aus? Ist das ein Bildungsort, der für die Entwicklung von Kindern förderlich ist? Oder nicht?
Das ist jetzt wahrscheinlich der Knaller, diese Schlussfrage, oder?
Es kommen noch welche,
also,
Herr Lahr.
Ui, Timo. Ich mache so, ich beschränke mich auf die Schweiz, oder? Also es kann ja total anders sein in Deutschland, aber so. Ich hab das ja schon erwähnt. Der wichtigste, also gewissermaßen das Fundament, das das Kind lernen will, ist die Beziehung. Das ist die Grundvoraussetzung. Und unsere Pädagogik in der Schweiz sieht das leider nicht so. Und jetzt kann man fragen, ähnlich wie vorhin, ja, was heißt denn Beziehung? In Rotterdam ist es zum Beispiel so, dass die Lehrerinnen am Anfang des Schuljahres bei allen Familien zu Hause vorbeigehen. Bei uns gibt es auch Lehrer, die das gemacht haben. Ich habe das immer gemacht in den Studien. Die erste Konsultation, und sei sie im Tessin gewesen, bin ich vorbeigegangen. Und das Unglaubliche ist, wenn sie 1-2 Stunden im Wohnzimmer oder in der Küche gesessen haben, dann wissen sie, was das für eine Familie, ein Kind und was das für Eltern sind. Und dann wird das unendlich viel leichter mit dem Schule gehen.
Aber fragen Sie mal deutsche Eltern, die empfinden das als zum Teil übergriffig, wenn die Lehrer vor der Tür stehen.
Ja, ich weiß, das wird vordergründig gesagt, aber das hängt natürlich auch davon ab, wie man das den Eltern sagt und wie man die Beziehung aufnimmt. Wenn sie einfach einen Elternabend machen und, also ich spreche wirklich nur von der Schweiz, wenn sie einen Elternabend machen, der dazu dient, den Eltern den Tarif zu erklären, was sie alles zu Hause mit dem Kind für die Schule zu tun haben, dann stärkt das die Beziehung nicht unbedingt.
Gut. Hier war noch eine Frage.
Hallo, keine Frage so richtig, sondern mein Name ist Marion Wülle-Demuth und ich habe zum einen einzuwenden oder zu sagen, dass ich glaube, es ist nicht verloren, dass wir in größeren Gemeinschaften leben können, aber zum Beispiel ich persönlich, wir leben hier in Berlin in einer Mehrgenerationengemeinschaft, also sprich meine Mutter ist 95, meine jüngste Tochter ist gerade 10 geworden und wir haben das große Glück, in einem Mietshaus, aber in dem Haus aufgewachsen zu sein, viele Wohnungen zu haben. Meine Eltern hatten ein Geschäft und sind in der Gegend bekannt, aber wir sind ganz, ganz rar, muss ich sagen. Ja? Und alle bewundern uns, aber es gibt wenige, die das selber auch leben und es ist mit viel Aufwand und Engagement, muss ich sagen.
Dann würde ich jetzt gerne mal von Ihnen konkret wissen, weil Sie sagen, es ist mit viel Aufwand verbunden oder auch mit Verzicht. Was kostet Sie das denn, so zu leben? Also, oder wo denken Sie manchmal, darauf könnte ich gut verzichten?
Also dafür, dass meine Mutter mit 95 ein richtig lebenswertes Leben, glaube ich, hat und sich freut, obwohl sie mobil überhaupt nicht mehr ist seit einiger Zeit, also oder sehr eingeschränkt mobil ist, aber sie ist ein glücklicher Mensch, glaube ich, sie will leben, sie hat die Kinder um sich rum, sie hat uns um sich rum, sie hat unsere alten Angestellten, die sie ab und zu besuchen, aber es ist trotzdem zum Beispiel mit einem riesen finanziellen Aufwand, den wir gerne auf uns nehmen, aber das Vermögen, was meine Eltern hatten, über ihre aktive Arbeitsphase sich angespart haben, das schmilzt weg, muss man sagen.
Für
ja,
die
und
Pflege.
Das kenne ich von anderen auch, ja, für eine gute Pflege, ja, zumindest hier in der Stadt. Wir haben nicht mehr dieses Setting wie früher, als ich klein war, da weiß ich, da haben wir Kinder im Haus anderen Leuten, alten Leuten was eingekauft, geholfen im Haushalt oder so, das haben wir einfach nicht mehr. Und zum Zweiten ist es, wollte ich nochmal auf die Kinder zurückkommen. Meine Kinder gehen in eine Montessori-Schule, wo ganz viel an Erziehung und an Pädagogik auch gelebt werden soll. Ja, darüber haben wir Elternfortbildung und so weiter. Aber da ist es zum Beispiel so, fand ich ganz interessant, Ihre Ausführung vorhin, dass die Klassen 1-3 sind zusammen und die Klassen 4-6. Und bei dem Wechsel zwischen 3. und 4. Klasse werden zum Beispiel nur 2 Kinder je Klassenstufe in eine neue Klasse verbracht. Und da ist wirklich ein ganz großer Knick, aber das wird verkauft als was ganz, oder nicht verkauft, aber es ist ein Ansatz, dass das gut ist, ist, dass sie neue Kinder kennenlernen und lockerer miteinander werden. Aber das würde ja genau dem also widersprechen, eine Kontinuität zu haben. Ja? Oder auch in so einer Großstadt, ganz wichtig noch ein Anliegen, ich glaube, wir müssen einen ganz großen Unterschied machen zwischen Land und Stadt. Ja? Und unser Berlin ist so pulsierend, so viel Neues, ja, dass da ganz viel einfach anders ist.
Also ich möchte Ihnen danken, dass Sie so ausführlich berichtet haben, wie Sie mit Ihren Angehörigen zusammenleben, den Kindern.
Da ich hier der Wächter der Zeit bin, muss ich sagen...
Ich bin der Wächter der Fragen und das ist die letzte Frage für heute. Für die Dame hat sich schon gemeldet.
Ich habe keine Frage. Ich kenne Sie, bis heute kannte ich Sie noch gar nicht. Und mich hat hierher getrieben der Titel Das passende Leben. Und ja, jetzt gab es ja viele Kommentare und ich, vielleicht auch so abschließend, also was für mich jetzt so wichtig geworden ist in der letzten Zeit, ist das passende Leben. Vielleicht, dass wir uns einfach alle mehr trauen, einfach mehr aus unserem Herzen her zu handeln und uns nicht mehr so in so starre Strukturen zu quetschen, ob ich jetzt mit meiner Familie da irgendwo im Eskimo-Land leben möchte oder in einer Gemeinschaft. Ist am Ende egal. Hauptsache, wir machen das, was wir wirklich entscheiden möchten. Gut, das Thema hatten wir zum Anfang nochmal, ne? Wie weit sind wir in unseren Entscheidungen? Aber ja, wenn jeder einfach guckt, was passt denn für mich heute? Wo möchte ich in 3 Jahren hin? Wie mache ich mir denn mein Leben passend? Dann kommen wir auch alle ein bisschen weiter voran.
Oder? Wunderbar. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das war eine wirklich großartige Überleitung zu meiner Schlussfrage. Hätte nicht besser sein können. Ja, weil Sie müssen uns jetzt zum Schluss wirklich noch verraten, Herr Lago, wie fangen wir denn jetzt an, wenn wir uns auf den Weg machen in ein
mit dem Nachbarn in die Kneipe heute
Leben, das reicht ja offensichtlich nicht.
Aber Kneipe war schon ein guter
Anfang. Ja, schon, aber ich würde, es knüpft eigentlich genau an das Schlusswort an, das Sie gemacht haben. Ich glaube, es lohnt sich schon, sich mal zu überlegen, wie das eigentlich mit den eigenen Grundbedürfnissen steht. Und also das kann man alleine machen, das ist aber etwas schwierig. Ich würde empfehlen, in Gruppen und auch zum Beispiel mit Leuten, die einem gekannt haben als Kinder. Also das kann ein Augenöffner sein, wenn man dann hört, was man da eigentlich für Interessen und Bedürfnisse hatte als Kind, oder? Also ich denke, es ist schon sehr wichtig, dass man irgendwie sich zu sich selber zurückfindet und sich zum Beispiel fragt, wie wichtig ist mir eigentlich die soziale Anerkennung? Und es gibt Menschen, denen ist sie extrem wichtig und es gibt andere, die pfeifen drauf und haben ganz andere Bedürfnisse. Also wir sind sehr vielgestaltig und das wieder besser zu spüren, das denke ich, das sollte man dabei auch machen, oder? Neben den Unternehmungen für eine Gemeinschaft. Ja.
Das kann ja auch der Anfang in eine Gemeinschaft sein, wenn man das gemeinsam macht, sich über die gegenseitigen Grundbedürfnisse auszutauschen.
Ja, also es ist auch so, dass letztlich findet man sich ja in den Grundbedürfnissen, oder? Und die Konflikte kommen auch aus den Grundbedürfnissen. Also die Grundbedürfnisse zu kennen, das lohnt sich schon.
Ja. Wir könnten jetzt noch sehr, sehr lange hier weiterreden mit Ihnen und mit Herrn Lago. Leider ist unser schöner Abend hier schon am Ende. Herr Lago, wir waren sehr glücklich, dass Sie bei uns waren, dass Sie die weite Reise von der Schweiz nach Berlin auf sich genommen haben. Herzlichen Dank. Es war ein interessanter, schöner, spannender Abend, auch dank Ihrer Fragen. Kommen Sie gut nach Hause. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
Das war der Kinderarzt und Autor Remo Largo im Gespräch mit den Zeitredakteurinnen Katrin Hörnlein und Janett Otto. Weitere Gespräche wie die Matineen mit Josef Joffe und mir sowie andere Interviews von Zeitredakteuren mit Gästen finden Sie unter www.zeit.de/zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen bei Zeitbühne. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen. Thank you.